Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beglückt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Markus Schulz und heute darf ich wieder einen Gast in meiner virtuellen Podcast-Bude begrüßen. Ihr kennt ihn alle, es ist der Simon Strauß. Hallo Simon.
Servus.
Ja, das ist wirklich gut, dass du mich hier und heute unterstützt, lieber Simon, denn ich habe vom Auswärtsspiel beim 1. FC Magdeburg leider nur die Highlights gesehen, aufgrund einer Geburtstagsfeier leider nicht das komplette Spiel. Ich habe mich nur über Ticker informieren lassen. Wie hast du denn das Spiel verfolgt?
Ich war auch auf einer Geburtstagsfeier erst, also mein kleiner Neffe hatte erst einen Geburtstag. Wir sind aber dann rechtzeitig heimgefahren, sodass ich pünktlich zur zweiten Minute, glaube ich, vorm Fernseher saß.
Ja, da war zumindest die Mannschaft schon entsprechend auf dem Platz gestanden. In Sachen Startaufstellung gab es ja eigentlich gar nicht so die großartigen Änderungen. Für meinen Geschmack standen genau die 11 Spieler auf dem Platz, die man dort auch erwartet hatte, zumal Jan Jammerer wieder genesen war und für Enrico Valentini in die Viererkette zurückkehrte.
Ja, also waren so keine Überraschungen. Ich war sehr froh, dass Jammerer wieder dabei ist. Und ein kleiner Vorweggriff. Ich glaube, Valentini hätte noch mehr Probleme mit Ito gehabt.
Ja, da kommen wir dann wirklich nochmal drauf zu sprechen. Da gab es ja dann auch einen, wie ich finde, recht genialen Schachzug von Christian Fjell, aber dazu ein klein wenig später. Ja, im Vorfeld der Partie waren sich ja viele Betrachter schon von vornherein eigentlich einig, dass Magdeburg das Team sein wird, das den Ball haben will und für sich erhebliche Spielanteile verbuchen wird. Weil wenn man sich so die Statistiken mal ansieht in allen vorherigen Saisonspielen, waren sie das Team mit den überwiegenden Spielanteilen. Ja, und der Club ist ja dann auch mehr oder minder gleich von Beginn weg ziemlich in die Defensive gedrängt worden.
Ja, also es war dieser typische Titz-Fußball. Viel Ballbesitz über die quirligen Außen. Und es war aber eben, weil sich der Club wurde zwar hinten reingedrängt, hat aber natürlich auch versucht mitzuspielen und eben auf Konter gesetzt. Und von daher war es dann ein wirklich attraktives Spiel, trotz weniger Strafraumszenen. Beziehungsweise ja, weniger zwingender Abschlüsse, sagen wir es mal so.
Also die ersten Abschlüsse, die gehörten ja dann auch den Magdeburgern. Ich denke da an den Weitschuss von Elhan Kuri in der zweiten Minute, als Klaus pariert hat. Oder als Ito sich auf links ein ums andere Mal durchgetankt hat, in der fünften Minute das erste Mal und dann Klaus geprüft hat. Und da konnte man, glaube ich, schon so sehen, was der Plan von Magdeburg war. Und ja, Ito hat da eine ziemlich zentrale Rolle eigentlich eingenommen.
Ja, also Ito hat Jammerer wirklich Knoten in die Beine gespielt auf unserer rechten Seite. Hat so gut wie jedes Dribbling gegen ihn gewonnen. Und Klaus wurde auf jeden Fall nicht kalt in dem Spiel. Also der aber war für mich auch, der hat den Sahnetag erwischt, hat wirklich gehalten, was es zu halten gab. Aber ja, also Ito hat mir die ein oder andere Sorge bereitet, auf jeden Fall.
Ja, aber selbst Magdeburg hat dann so ab Mitte der ersten Halbzeit ein paar Sorgenfalten auf die Stirn gekriegt. Ich denke da vor allem erstmal an die 25. Minute, ein toller Chipball von Kastrup auf Goller, der dann Usun schickt. Reimann hat dann den ersten pariert, der Ball kommt dann nochmal zu Usun und der haut das Ding dann rein, aber leider war er davor im Abseits gestanden. Das wäre natürlich absolut Zucker gewesen und hätte den Matchplan von Christian Fjell schon Mitte der ersten Halbzeit irgendwie bestätigt.
Ja, also der Angriff war super, also sowohl der Ball von Kastrop auf Goller und das Weiterleiten von Goller dann Richtung Usun. Nur Usun war ein bisschen unclever, also sah im Fernsehen so aus, als hätte er schon gesehen, dass er wohl im Abseits steht. Und hinter ihm wäre nämlich Wegesser eingelaufen, der nicht im Abseits stand. Und hätte Usun den Ball durchgelassen, wäre Wegesser frei zum Schuss gekommen und hätte das Ding höchstwahrscheinlich auch gemacht.
Ja, vielleicht war Can Usun noch ein bisschen stinkig als vom letzten Spiel, ja, weil Wegesser ihn da so zusammengestaucht hat.
Dachte ich mir auch.
Ja. Ja, 2 Minuten später ging es aber schon ähnlich dann wieder weiter. Ausgangspunkt wieder Kastrup, der von rechts flankt. Anderson steht da, wo er stehen muss, am zweiten Pfosten, aber leider halt auch einen kleinen Schritt zu weit vorne.
Ja, war auch knapp. Aber korrekt, also zum Schiedsrichter gibt es da, also zum ganzen Schiedsrichtergespann kann man nicht meckern bei dem Spiel. Da hatten wir wirklich mal ein gutes Gespann, wurde nicht beschissen.
Ja, also ich habe auch in allen Berichten, die ich gelesen habe und so, war eigentlich nie das... ist, dass das Gespräch auf das Schiedsrichtergespann gekommen ist. Und ich sag mal, das ist eigentlich das beste Lob, was man unparteiischen ausstellen kann. Ne?
Ja, absolut. Und auch in kniffligen Dingen, was ich bei Ito gegen Chamara zum Beispiel, wenn Ito halt das Foul zu sehr wollte und sich da in Chamara reingedreht hat zum Beispiel, dann haben sie es auch gesehen und es wurde nicht gepfiffen, hat gleich abgewunken und von daher, ja, nicht gemault ist Club genug.
Ja, gerade von uns Franken, ne?
Genau.
Ja, in der 37. Minute konnte der Schiedsrichter dann aber nicht anders, als Jamra Ito gefoult hat. Eine korrekte gelbe Karte, denke ich. Und ja, mit dieser Szene es kam mir zumindest so vor, was ich gelesen habe und die paar Ausschnitte, die ich gesehen habe, dass das dann noch vielleicht so, ja, wie so eine Art Game Changer für das restliche Spiel war.
Ja, durchaus, weil es besteht da natürlich die Gefahr, dass gerade mit dem quirligen Ito Chamara sich noch gelb-rot holt. Und deshalb hat dann der Trainer in der Halbzeit reagiert und eben nicht mit einer Auswechslung von Chamara. Ihm war bewusst, wie wichtig er auch fürs Spiel ist, sondern hat dann eben umgestellt und das war mit der Game Changer, weil da war man defensiv deutlich stabiler gestanden.
So eine kleine Kritik kam bei meinen XXLern am Montag beim Training auf, so nach dem Motto, dass er da umgestellt hat und Kastrop dann auf die Rechtsverteidigerposition gestellt hat, wäre mehr oder minder auch so, ja, ein bisschen Kritik an der Kaderbreite. Wie siehst du das denn? Weil ich sag mal, Jan Jamra ist halt jemand, der wirklich in der Umschaltbewegung für mich ein extrem wichtiger Spieler ist. Er ist sehr ballsicher und von daher fand ich es persönlich schon gut, dass er im Spiel geblieben ist. Ich kann aber wiederum auch die Kritik verstehen, dass man Kastrop, der auch im Spielaufbau recht wichtig ist und mit seiner Dynamik nach vorne, auf der Rechtsverteidigerposition da ein bisschen ja geopfert hat sozusagen. Und es wäre halt nichts anderes auf der Bank gewesen. Wie siehst du das denn?
Ja klar, einen schnellen Rechtsverteidiger haben wir nicht mehr auf der Bank. Also da, so sehr ich Enrico Valentini liebe, da ist er einfach gegen einen Spieler wie Ito, ist er der Falsche. Ich fand's nicht schlimm, weil es ist ja auch so, dass die Außenverteidiger das Spiel mit aufbauen und da ist doch Kastrop prädestiniert dafür, dass er einfach mal die Außenbahn auch entlang marschieren kann.
Ja, zumal ich finde dieses Zusammenspiel von Kastrop und Jammerer, egal wer jetzt auf welcher Position spielt, also im Regelfall ist es ja so, dass Jammerer auf der Rechtsverteidigerposition ist, aber immer in die Mitte einrückt und Kastrop dann entsprechend in der Vorwärtsbewegung sich ein Stück höher platziert. Und ich finde, das haben sie ja in dieser zweiten Halbzeit dann halt umgekehrt ähnlich gut gemacht, wie sie es sonst machen. Und man hat halt gemerkt, dass die zwei so von der Abstimmung her recht gut aufeinander eingespielt sind.
Ja, also die funktionieren hervorragend. Also es ist. Und man hat eben auch gerade bei den Offensivaktionen keinen Qualitätsabfall gemerkt, dadurch, dass Kastrop jetzt defensiver gespielt hat. Also die ergänzen sich da prima und spielen auch schön zusammen.
Ja, in der 50. Minute haben die Magdeburger dann auch wieder die ersten Szenen vor unserem Tor gehabt. In der 50. war es, glaube ich, Artig, der Nollenberger steil geschickt hat, der nach innen zieht und dann, ja, das war so eine Situation, wo mir Jannes Hahn da so gar nicht gefallen hat, weil er Nollenberger eigentlich nur laufend begleitet hat. Aber Klaus hat da auch wieder den Schlenzer aufs lange Eck gut pariert und die Ecke danach, die war auch relativ gefährlich, weil sie sehr kurz ausgeführt wurde, auf Ito gespielt und der dann aus spitzem Winkel abgezogen hat. Jammerer hatte noch abgefälscht, aber wenn man ganz ehrlich ist, so die absolut zwingenden Chancen waren das alles trotzdem nicht.
Nee, ist nicht wirklich. Und gut, ich muss sagen, also der Schuss von Nollenberger, da streiten sich ja die Geister, ob der reingegangen wäre oder nicht. Ich bin der Meinung, der hätte sich noch reingedreht. Deswegen war es wirklich wichtig, dass sich da Klaus so lang macht und den noch zur Ecke klärt.
Also mit den neun Bällen, da bin ich mir auch nicht so sicher, ob der nicht noch reingegangen wäre. Weil wenn die haben halt doch sehr plötzliche Richtungsänderungen ab und an. Mhm. Also mit den alten Lederkugeln, da wäre er mit Sicherheit weit vorbeigegangen. Aber ja, also es war schon nicht schlecht, dass Klaus da hingegangen ist.
Ja, und aber sonst, wie du schon gesagt hast, es war halt nichts wirklich Zwingendes. Und die, was verteidigt, was kam, wurde verteidigt, sagen wir es mal so. Also es ist, da die Abwehr stand stabil und das lag dann eben auch mit an Kastrop in der zweiten Halbzeit.
Beim Clubfokus habe ich das, glaube ich, gelesen, dass an diesem Abend dieses Innenverteidiger-Duo aus Jannes Hahn und Finn Jeltsch zusammen eine Zweikampfquote von 100% gehabt hat. Ich musste da zweimal drüber lesen und habe dann nur so mit der Zunge geschnalzt und fand dann, dass diese Zahlen meinen Eindruck der letzten Spiele ein bisschen bestätigen, weil ich finde, dass Jannes Hahn und Finn Jeltsch sich da in der Innenverteidigung wirklich hervorragend ergänzen.
Ja, super. Also, und also Finn Jeltsch, das ist wirklich, das ist pervers. Also schon allein sein Stellungsspiel, der muss ja kaum mehr in den Zweikampf gehen, weil er einfach so ein gutes Stellungsspiel hat, dass er das vorher schon alles klärt. Also der Junge, das ist so einer, den sich, das hat irgendeiner gestern auf Instagram gepostet, so stellen sich Firmenbewerber vor, wenn sie einen 17-Jährigen suchen, der aber so arbeitet, als hätte er schon 10 Jahre Erfahrung.
Ja, Das kommt echt ganz gut hin. Und ich glaube, wenn er so weitermacht, dann würde man bei einer Länderspielpause mit der Nominierung sich nicht überlegen, wer da in die Innenverteidigung mitgeht, weil, also ich möchte mich echt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber da sehen wir echt ein Riesentalent heranwachsen, der hoffentlich noch die ein oder andere Saison beim FCN spielen wird.
Ja, ich hoffe es auch. Also nächste auf jeden Fall noch und dann muss man halt mal schauen.
In der 55. Minute war dann so ein Schlenzer aus 12 Metern von Elhan Kuri, wieder Klaus pariert. Und dann nach einer Stunde Spielzeit hat Christian Fehl dann das erste Mal gewechselt, hat Andersson rausgenommen und Schleimer gebracht, weil an diesem Tag, ja, hat er mehr Bewegung vorne im Sturm gebraucht, habe ich so den Eindruck gehabt. Und da war so ein reiner Wandspieler wie Andersson ein bisschen verschenkt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und er rackert zwar viel, aber in dem Spiel war er, wie gesagt, da vorne verschenkt. Klar, sein Abseitsabstauber war klasse, aber solche Szenen gab es halt nicht viele.
Ja, zwei Szenen waren mir dann noch aufgefallen. In der 62. Minute hat Usun am 16er den Ball bekommen, sauber angenommen, aber mit seinem rechten Fuß ist er dann links vorbeigezogen. Und ein paar Minuten später war eine Ecke für Magdeburg, die wieder bei Elhan Kuri gelandet ist. Der mag das ja, glaube ich, ganz gern mal so aus der zweiten Reihe zu schießen, hat aber da aus 20 Metern nur das Außennetz getroffen. Und dann kam, ja, die berühmt-berüchtigte, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber 80. Minute mit einer Szene, wo man wirklich sagen muss, das war absolut was für Feinschmecker.
Ja, also es war schon der Ball von Horn auf Brown. Da dachte man sich schon, oh, für die 80. Minute ist der jetzt aber ziemlich steil. Also, der erwartet da was von dem Jungen. Aber dass Brown dann einfach Bockhorn da auf 50 Meter 20 abnimmt, mehr oder weniger, das war schon richtig, richtig stark. Und dann eben Ball vorbeigelegt, nach hinten gepasst, Schleimi lässt durch. Ich glaube auch unfreiwillig, weil Usun schreiend angerannt kam, dass er den Ball haben will. Ja, und das, was Usun am besten kann, Bälle im rechten Eck versenken, hat er da wieder bewiesen.
Und nicht irgendwie einfach nur blind draufgezogen, möglichst mit Kraft, sondern wirklich überlegt wieder unten ins Eck gezielt.
Ja, also der hat ein Gefühl in seiner Fußinnenseite, das ist ein Träumchen.
Ich hoffe, das kann er mir, solange er noch da ist, vielleicht einmal nochmal zeigen, wie er das macht. Also so Füßchen hätte ich auch ganz gern bei unseren kommenden Turnieren. War aber dann auch schon fast seine letzte Szene, weil in der 82. Minute ist er dann rausgegangen, für ihn kam Dumann. In der 90. Minute kam nochmal Joseph Hangbo für Wegesser. Aber irgendwie war bei Magdeburg da so, ja, da war der Ofen dann irgendwie aus. Ne? Also das war ein ziemlicher Wirkungstreffer, dieses 0:1. Weil wirklich gefährliche Szenen vorm Tor hatten sie nimmer. Der Club hat das Ganze bis zum Abpfiff dann geschickt wegverteidigt.
Ja, also haben ja allgemein sehr gut verteidigt. Aber da war dann eigentlich allen klar, okay, das war's jetzt. Die Magdeburger machen da nichts mehr. Und ja, das war einfach defensiv top. Und dann eben genau dieser eine Moment. Usun braucht einen Ball und den macht er.
Das ist fast schon so wie zu seligen Marek Mintal-Zeiten, ne?
Ja, Erinnerungen werden wach.
Die Älteren unter uns werden sich noch daran erinnern.
Ja.
Ja, dementsprechend ging das Spiel mit 1:0 für den ersten FC Nürnberg aus. Schiedsrichter hat dann abgepfiffen. Wir haben 3 Punkte aus Magdeburg mitgenommen. Und wir melden uns dann auch gleich wieder hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wir sind zurück bei Total Beglückt. Mein Gast ist heute der Simon Strauß. Ja, Simon, 3 Punkte in Magdeburg. Ich glaube, das, wenn uns einer davor gesagt hätte, hätten wir alle gedacht, naja, ist ein bisschen ambitioniert. Aber es gab halt so den ein oder anderen Baustein, der ja dafür gewirkt hat. Also das war zum einen, wir hatten es vorhin schon mal gesagt, die Umstellung in der Halbzeit, der Tausch von Jan Jammerer und Jens Kastrop. Und dann natürlich vor allem diese wirklich enorm starke Defensivleistung. Und da kannst du es dann halt auch mal schaffen, mit 24% Ballbesitz 3-mal den Ball ins Netz zu bringen, auch wenn 2 Szenen davon abseits waren.
Ja, also Ballbesitz, Fußball ist over. Braucht man nicht.
Schöne Grüße. Wichtig ist, dass man Pep Guardiola.
Ja, an das große Vorbild von Christian Fjell. Ja, es ist natürlich auch schön, wenn man ein Spiel hat, wo die Mannschaft viel Ballbesitz hat, sich nach vorne kombiniert, es viele Strafraumszenen gibt. Aber im Endeffekt, Punkte bringen bloß Tore. Und deshalb ist mir ein Spiel mit wenig Ballbesitz und einem Tor mehr als der Gegner lieber als eins mit viel Ballbesitz und einem Tor weniger als der Gegner.
Wer natürlich auch sehr zu diesem Sieg beigetragen hat, war Karl Klaus, der, wir haben es vorhin auch schon mal gesagt gehabt, eine wirklich bombenstarke Leistung an diesem Abend erbracht hat.
Ja, also Kalle hat da also gehalten wie ein Bekloppter. Ich bin auch ein bisschen sauer auf den Kicker, dass er nicht in der Elf des Tages steht, sondern ein Torwart von Holstein Kiel. Aber ich habe das Kieler Spiel nicht gesehen. Vielleicht war der ja auch so gut. Nee, also wir haben da jetzt wirklich auf der Torwartposition ein Luxusproblem.
Ja, Luxus, das kann man so sagen. Wobei, ja, ist halt so eine gewisse Problematik in der Vertragssituation. Weil Karl Klaus ist ab Sommer sozusagen, also sein Vertrag läuft im Sommer aus. Martinia hat letztes Jahr erst verlängert, dem Vernehmen nach wohl bis 2026. Dazu kommen dann noch unsere beiden Nachwuchskeeper. Da ist zum einen Jan Reichert, der hat Ende März letzten Jahres verlängert. Laufzeit ist nicht bekannt, aber ich denke mal mindestens bis 25, wenn nicht sogar 26. Dazu ist noch ein Nicolas Ortegel da, dessen Vertrag läuft wiederum auch im Sommer aus. Ortegel hat jetzt in der Regionalliga 5 Spiele gemacht, Jan Reichert 17. Das wird knifflig in Sachen Vertragsplanung oder Kaderplanung für die kommende Saison. Weil ganz ehrlich, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Chris Martinia sich so ohne mit der Wimper zu zucken auf die Ersatzbank setzt. Und vor allem ist die Frage, du hast 2 doch recht talentierte Nachwuchskeeper und dann jetzt mit Karl Klaus nochmal zu verlängern und gleichzeitig Christian Martinia noch mit 2 Jahren Vertragslaufzeit, das wird eine schwierige Situation, glaube ich.
Ich würde jetzt mit Klaus verlängern und mit Ortegel würde Reichert in die 3. Liga verleihen für ein Jahr. Ortegel deshalb in der Regionalliga einsetzen bei der U23 und Martinia und Klaus streiten sich um die Nummer 1.
Und du glaubst, es geht gut?
Ja.
Also ich möchte jetzt hier nicht, dass der Eindruck entsteht, dass ich glaube, dass Chris Martinia irgendwie Stinkstiefel ist, um Gottes Willen. Und in der Vergangenheit war es ja eben so, dass ich ein sehr, sehr großer Fürsprecher für Chris Martinia war. Aber es fällt mir persönlich halt schwer, ihn da so auf der als brave Nummer zwei auf der Bank sitzen zu sehen. Noch dazu ist er dafür wahrscheinlich auch, glaube ich, ein bisschen, ja, im Gehaltsgefüge weit oben angesiedelt.
Naja, er hat seinen Vertrag zu deutlich reduzierten Bezügen verlängert, ne?
Ja gut, du musst aber halt auch bedenken, von welchem Niveau aus der
ja, klar.
gekürzt wurde, ne? Weil der ist ja, glaube ich, noch zu, glaube direkt nach dem Abstieg verlängert worden, so lang. Sagen wir mal so, wenn das so funktioniert und die beiden sich gegenseitig so pushen, dass derjenige, der dann als Nummer 1 im Kasten steht, regelmäßig oder immer solche Leistungen abruft wie Kalle jetzt in Magdeburg, könnte ich schon auch mitleben.
Ja, also natürlich, aber er weckt jetzt natürlich auch Begehrlichkeiten durch solche Leistungen, was natürlich es bei entsprechenden Angeboten auch für den FCN schwierig macht, damit zu konkurrieren. Also wenn der jetzt von einem Verein aus dem unteren Drittel der ersten Liga oder oberen Drittel der zweiten Liga ein Angebot kriegt, hier Stammkeeper, würde er sich's auch überlegen.
Und wenn er bleibt, dann mit Sicherheit zu etwas anderen Konditionen als bisher, glaube ich.
Ja, genau. Aktuell hat er ja einen stark leistungsbezogenen Vertrag, glaube ich. Und ja, gut, da verdient er ja jetzt nach Magdeburg verdient er gut.
Absolut, ja. Ja, also das, wobei, bei einer Sache möchte ich mich festlegen, also er wird jetzt bis zum Ende dieser Rückrunde, immer vorausgesetzt, dass gesundheitlich nichts passiert oder er sich verletzt, wie auch immer, wird er in der Kiste bleiben.
Ja, gehe ich stark von aus.
Jetzt am kommenden Samstag ist es, 13 Uhr, kommt der Tabellenprimus aus St. Pauli nach Nürnberg. Ein bisschen was in der Startelf werden wir allerdings ändern müssen, denn wir haben es vorhin ja schon gesagt, Jan Jamara hat eine gelbe Karte bekommen, bei ihm in Summe die fünfte, das heißt, er ist für dieses Spiel gesperrt. Was rechnest du denn, wie wir das Ganze auffangen? Kommt Enrico Valentini auf rechts oder geht Kastrop wieder auf rechts? Wie stopfen wir dann, wenn Kastrop nach rechts rausgeht, das Loch im Mittelfeld, das er hinterlässt? Fragen über Fragen.
Ja, es ist schwierig zu sagen. Kommt halt natürlich auch darauf an, wen St. Pauli da auf links bringt. Wenn das jetzt, also ob das ein Spieler ist, der einem Valentini liegt, oder ob es halt jemand ist, der da schon ordentlich flott unterwegs ist. Und ja gut, sie spielen ja in einem 3-4-3 und da haben sie auf rechts oder auf links, besser gesagt, also auf unserer rechten Seite einfach Saad, und ich glaube, da würde ein Kastrop uns besser zu Gesicht stehen.
Ja, eine Alternative wäre noch Yannick Hofmann, aber der ist noch nicht wieder im Training, was ich so mitbekommen habe. Also der fällt noch aus. Von daher...
Ja, also dem würde ich es auch zutrauen, da eine ganz gute Figur zu machen.
Also gehen wir mal von Jens Kastrop auf der Rechtsverteidigerposition aus. Dementsprechend ist ja eine Achterposition dann frei. Mhm. Die logische Denke wäre entweder Lukas Schleimer oder Thailand Dumann. Aber es sind halt beide schon sehr, sehr offensiv gedacht, ne?
Wobei davon Dumann auf jeden Fall die defensivere Variante wäre. Also der hat auf jeden Fall defensiv höhere Qualitäten als Lukas Schleimer. Ja, wen haben wir da noch fürs Mittelfeld?
Johannes Geis?
Ja.
Immer dann, wenn man ihn am meisten abgeschrieben hat, kam er dann doch wieder, so wie im letzten Hinrundenspiel gegen den HSV, und macht dann, wie hat es Felix so schön ausgedrückt im Stadion, er spielt 80 Minuten wie der Goat und dann die letzten 10 Minuten wie Johannes Geis.
Mhm. Aber dann kann man ja dann auch einfach nach 80 Minuten auswechseln.
Das klingt nach einem Plan, ne? Ey, Simon, sollten wir mal an Christian Pfiel weiterreichen?
Ja.
Ja, ich habe schon gesagt, St. Pauli, Tabellenführer, die haben jetzt in der Zwischenzeit, glaube ich, 10 Punkte Vorsprung auf den HSV auf Rang 3. Es wird eine ziemliche Nummer. Auf der anderen Seite hat der Club sich tabellarisch jetzt durch die beiden Siege am Stück ziemlich erholt, zumal halt die Mannschaften vor ihm auch nicht gerade üppig gepunktet haben. Wenn man sich das jetzt anschaut, der Rückstand auf dem HSV, der im Moment den dritten und damit den Relegationsplatz belegt, der ist jetzt nur noch bei 5 Punkten. Der Vorsprung auf Rang 16 dafür bei 11 Punkten angewachsen. In Nürnberg ist es immer ein bisschen schwierig, ne? Also wenn du 2-3 Spiele hintereinander verlierst, dann wird gleich geunkt, um Gottes Willen, wir steigen ab und alles ist scheiße. Und jetzt hört man schon so ganz leise wieder so ganz unfränkisch ein paar, die halt so davon reden, ja, vielleicht geht ja noch was nach oben. Was ist denn da deiner Meinung nach realistisch?
Naja, wir spielen jetzt noch gegen 5 der 6 Mannschaften vor uns, der 7 Mannschaften vor uns, oder?
Wenn ich mich nicht irre. Also wir haben so vom Papier her, wenn man sich die Tabelle jetzt anschaut, mit Abstand das schwerste Restprogramm.
Genau, aber das heißt auch, bei erfolgreichen Spielen wird ein direkter Konkurrent natürlich geschädigt. Also das sind alles 6-Punkte-Spiele. Nee, ich glaube, also realistisch ist ein Aufstieg nicht. Mit viel Glück kann es klappen. Gerade da wir ja das jährliche Verkacken des HSV im Frühjahr kennen. Ich denke auch, dass wir Fürth noch hinter uns lassen, weil die momentan auch irgendwie nichts mehr reißen.
So, ganz kurzer Einwurf. Die haben von den letzten 6 Spielen 5 verloren, bis auf eines.
Ja, ich weiß.
Na, muss ich nicht sagen, gegen wen.
Nee, aber also ich habe tatsächlich Freunde, die Fürth-Fans sind. Ja, liebe Grüße, Michael. Der hat auch gesagt, also normalerweise hätten wir das Derby gewinnen müssen.
Ich glaube, gibt es wenig andere Meinung, wenn es 11 gegen 11 gespielt worden wäre bis zum Schluss. Dann hätte das Ganze anders ausgesehen. Aber Simon, denk mal, dann wären es nur noch 2 Punkte auf dem HSV.
Ja, den HSV lassen wir auch noch hinter uns. Aber ich sehe eher da oben, ja, Düsseldorf vielleicht noch ranrücken. Aber ja, St. Pauli und Kiel werden auf jeden Fall das da oben unter sich ausmachen. Dafür sind sie einfach zu konstant.
Also meine realistische Einschätzung, wer aufsteigt, da lege ich mich im Moment jetzt mal nur auf St. Pauli fest. Kiel, weißt du halt nicht, sie waren jetzt sehr stabil in den letzten Spielen und sehr konstant. Aber die Mannschaft ist halt trotzdem am wenigsten eingespielt, sage ich mal. Die hatten ja im Sommer einen Riesenumbruch und es ist ja mehr oder minder fast schon eine Sensation, dass die da auf Rang 2 stehen. Da weiß ich nicht, wie sie es durchhalten. Für mich realistisch, der Club wird ungefähr auf 5 oder vielleicht Platz 6 einlaufen. Ganz wichtig, wir holen uns die Nummer 1 in Franken zurück. Die 2 Punkte und 8 Tore, die die Westvorstadt vorne ist, die holen wir auf alle Fälle noch ein. Und dann als Schlussziel in dieser Saison am letzten Spieltag endgültig dem HSV den Aufstieg verkacken.
Ja, also das klingt nach einem hervorragenden Plan, unterschreibe ich so.
Dann haben wir uns doch schon geeinigt. Ich glaube, Gegenstimmen werden wir hier nicht kriegen, aber das liegt vielleicht auch daran, dass keine HSV-Fans mithören.
Falls doch, Grüße.
Schöne Grüße, ja. Ursprünglich wollten wir das ganze Jahr schon am Dienstag aufnehmen, aber dann hat es ein bisschen zeitliche Probleme gegeben. Und wir hatten eigentlich gedacht, dass wir da bis zur heutigen Aufnahme, heute ist Donnerstagabend, vielleicht schon irgendwas vermelden können, denn am Montag gab es dann, beziehungsweise am Dienstagvormittag gab es dann Gerüchte darüber, dass angeblich Can Usun am Montag, dem trainingsfreien Tag, zum Medizincheck bei Eintracht Frankfurt war. Aber bis heute ist noch nichts offiziell geworden und von daher würde ich sagen, beteiligen wir uns gar nicht erst großartig an Spekulationen, oder?
Nö, es ist mir auch egal, wohin er geht. Also solange wir 10 Millionen plus kriegen, kann er auch nach Hoffenheim.
Oh, weiß ich nicht, ob ich ihn
ausgerechnet sehen will. Nee, da will ich ihn auch nicht sehen. Dafür mag ich ihn so gern. Also, nee, ich glaube in Frankfurt, wenn es Frankfurt wird, worauf ja eigentlich alles hinweist, macht er da, glaube ich, schon einen ganz guten Schritt. Er hat auch nach dem Spiel am Samstag im Sky-Interview gesagt, es ist noch nichts fix. Es liegen mehrere Angebote aus dem In- und Ausland vor. Und er bespricht das mit seinen Eltern und seinem Berater und dann werden sie schon mitkriegen, wo er hingeht.
Aber zumindest hast du mir mit dem Stichwort Hoffenheim eine schöne Brücke gebaut, nämlich eine Brücke zu den Clubfrauen. Die haben am Wochenende leider mit 0-2 in Hoffenheim verloren, haben sich dabei aber, wie ich finde, recht gut aus der Affäre gezogen. Im Rahmen dieses Spiels haben Lea Paulig und Lara Felix nach langen Verletzungen beide ihr erstes Bundesligaspiel bestritten und für die geht's jetzt am Sonntag um 14 Uhr daheim weiter gegen den SC Freiburg. Freiburg, vielleicht klingelt da beim einen oder anderen was, in der Hinrunde hat man da den ersten Bundesligasieg errungen, auswärts. Und ja, wenn man ganz ehrlich ist, sollten sie wirklich anstreben, da vielleicht eine Wiederholung stattfinden zu lassen. Denn in der Zwischenzeit haben die Konkurrentinnen aus Leipzig fleißig gepunktet, sind wieder vor uns und haben auf dem ersten Nicht-Abstiegsrang jetzt derzeit einen Vorsprung von 5 Punkten auf die Clubfrauen. Und das Torverhältnis der Clubfrauen ist mit insgesamt 18 schlechter als das von Leipzig. Ein Rang vor Leipzig liegt Köln mit 6 Punkten mehr als die Clubfrauen und einem um 24 Tore besseren Torverhältnis. Köln ist dann nach dem SC Freiburg auch der nächste Gegner. Am 23.03. müssen die Clubfrauen nach Köln. Dann ist erstmal Osterpause. Ich weiß nicht, ob da auch Länderspiele sind. Auf jeden Fall geht es dann erst am 14.04. wieder weiter gegen Essen. Das sind jetzt so die nächsten Spiele und sowas wie die Wochen der Wahrheit. Und da hoffen wir mal, dass die Clubfrauen da fleißig punkten können. Und um das Ganze zu unterstützen, beziehungsweise auch mal die Wertschätzung ein bisschen auszudrücken, ist gestern Abend ein Sondertrikot veröffentlicht worden, in welchem sowohl die Clubfrauen jetzt gegen Freiburg als auch die Herren Profis gegen St. Pauli auflaufen werden. Das Ding ist limitiert auf 2324 Exemplare, sozusagen als Synonym für die Saison 23/24. Und als kleines Bonbon sind 3 Freitickets für die letzten 3 Heimspiele der Clubfrauen mit dabei. Ja, Simon, hast du dir das Trikot mal angeschaut? Vielleicht sogar bestellt?
Bestellt nicht, weil ich gestern Abend nicht da war. Ich finde es aber unglaublich schick. Also es ist ein richtig, richtig geiles Trikot. Aber im Webshop, glaube ich, schon ausverkauft. Es dürfte aber noch in den Fanshops erhältlich sein. Also sollte ich noch drüber stolpern am Spieltag oder vorher, werde ich es mir, glaube ich, holen. Es gefällt mir fast noch besser als das rot-schwarz gestreifte.
Also ich gestehe, ich bin ja bei so Sondertrikots immer ein ziemlich leichtes Opfer. Aber ich wäre als Opfer wahrscheinlich noch viel, viel leichter zu haben gewesen, wenn denn die Infrastruktur des FCN-Fanshops online einmal vernünftig funktionieren würde bei so etwas. Ich weiß nicht, wie oft PayPal demnächst mein Konto belasten wird, weil ich habe irgendwie über 2,5 oder 3 Stunden versucht, den Kauf abzuschließen, nachdem ich vorher erstmal gefühlt 2 Stunden überhaupt nicht in den Shop reingekommen bin. Dann wurde mir das Trikot nur in Größe S angezeigt. Es ist, also sorry, dass ich das so sagen muss, aber weder eines Erst- noch Zweitligisten würdig, wie diese Infrastruktur da funktioniert. Und meine Bitte an die Verantwortlichen, geht da mal drüber und schaut, dass ihr das Ding einfach mal vernünftig hinbringt. Heute früh muss das Trikot dann auf jeden Fall noch verfügbar gewesen sein im Store, im Clubhaus und glaub am Stadion selbst sind noch genügend vorhanden. Das war meine Info. Ein Bekannter von mir war nach Feierabend dort. Es ist also noch verfügbar. Wer da was haben möchte, wartet nicht zu lange. Wie gesagt, ich habe mir meins bestellt, weil, wie du schon gesagt hast, Simon, das Ding ist wirklich totschick.
Ja, und also online auf jeden Fall nicht mehr verfügbar, weil ich gerade parallel geguckt habe.
Da sieht man mal, wie schnell die Dinger weg sein können, wenn die Infrastruktur mal im Laufen ist.
Ja.
Wir machen noch eine ganz kurze Verschnaufpause und melden uns dann wieder zurück mit dem Schlusssport hier bei Total Beglubbt auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wir sind noch einmal ganz kurz zurück bei Total Beglubbt. Mein Gast ist noch immer der Simon Strauß. Ja, Simon, das Chaos mit dem extrem schicken Sondertrikot hat man vor der kurzen Unterbrechung gerade angesprochen. Aber heute gab es schon wieder eine Nachricht vom 1. FC Nürnberg. Das Ganze ist erstmal von der Bild wie üblich geleakt worden, bis dann die öffentliche Bekanntgabe auf der FCN-Website stattfand. Und zwar sieht so aus, dass der Aufsichtsrat mit Nils Rosso den Vertrag verlängert hat, was ja schon länger irgendwie im Raum stand. Es gab wohl noch das ein oder andere Detail zu besprechen. Eine Laufzeit wurde nicht mitgeteilt, aber das ist ja so üblich. Die Bild sprach von einer Laufzeit bis 2027. Wie stehst du zu dieser Vertragsverlängerung?
Ich stehe dem sehr positiv gegenüber. Ich finde Nils Rosso einen guten Mann, der unsere Vermarktung auch deutlich professionalisiert hat. Viele machen sich immer noch drüber lustig, über diese ja, Kleinstsponsoren, die er anbringt. Aber da tut es halt auch nicht so weh, wenn mal einer wegfällt. Von daher finde ich das sehr gut, dass mit ihm verlängert wurde. Und ich glaube auch, dass es Nils Rosso in den nächsten Jahren weiter schaffen wird, den Verein auf finanziell stabile Beine zu stellen. Ja, also freue mich für Nils und den FCN.
Ja, vor allem muss man mal eins sagen, nach dem freiwilligen Abgang von Michael Meeske hätte es uns wirklich deutlich, deutlich schlechter treffen können. Ne?
Ja, absolut.
Ist Meeske eigentlich noch in Wolfsburg? Da hört man gar nichts, ne?
Keine Ahnung.
Also zumindest habe ich nichts Gegenteiliges gehört, also gehe ich mal davon aus, dass er noch in Wolfsburg ist. Im Hintergrund arbeitet der Aufsichtsrat bzw. spricht der Aufsichtsrat über ein anderes Thema, was auch schon ja, seit längerem diskutiert wurde bzw. es wurde mal ja, drüber spekuliert und das, was ich jetzt hier anbringe, sind auch mehr oder minder nur Spekulationen, aber die Satzung des 1. FC Nürnberg gibt es ja her, dass auch ein dritter Vorstand berufen werden kann. Und man redet wohl davon, dass der Aufsichtsrat diesen Posten ganz gerne besetzen würde. Und mit Stefan Heim stünde da ja eine Person zur Verfügung, der sich im Moment gerade hauptsächlich um die Stadioninfrastruktur und den Stadionneuum, wie auch immer, Bau kümmert. Wäre das für dich eine gute Geschichte, da einen dritten Vorstand zu berufen?
Ja gut, er hätte halt dann deutlich mehr Entscheidungsfreiheit. Es ist schon nicht schlecht, aber ob der sich dann halt nur ums Stadion kümmern soll, weiß ich nicht. Also es ist da ist das Ganze, wie die Überlegungen sind und so weiter, ist mir noch zu unsicher. Von daher würde ich da auch erst genaueres wissen wollen, bevor ich mich da äußere. Weil man hört immer nur, ja, der soll dann der dritte Vorstand werden, soll sich ums Stadion kümmern. Ja, nur Stadion, soll dann noch ein weiteres Aufgabengebiet bekommen. Also, ich glaube, da ist noch lange nicht irgendwie alle Tage Abend.
Also ich sag mal, so strategisch könnte ich mir das Ganze schon gut vorstellen. Im Moment ist das Stadion ja alles noch in der Planungs- und Denkphase. Und er hat wohl kürzlich in einem Interview auch geäußert, dass er damit sehr gut auch zeitlich ausgelastet ist. Aber irgendwann wird diese Phase halt auch überwunden sein und dann kommen mit Sicherheit schon ein paar Freiräume auch dazu, wo man ihm dann auch andere Aufgabengebiete oder beziehungsweise Verantwortungsbereiche dann übertragen könnte. Wie das dann aussieht, alles Spekulationen und da bin ich ähnlich gestrickt wie du, möchte ich mich nicht dran beteiligen. Aber prinzipiell fände ich schon gut, einen dritten Vorstand zu haben. Ich denke halt immer noch mit Grausen an die Nummer, als man damals Andreas Bornemann entlassen hat und dann nur noch einen Vorstand hatte und effektiv gar nicht beschlussfähig war. Damals musste man ja Mario Hamm als vorläufigen Vorstand oder kommissarischen Vorstand berufen, um überhaupt beschlussfähig zu sein. Also weil eine Vorstandsunterschrift halt nun mal nicht für die Geschäftsvorgänge gereicht hat. Da mussten immer zwei unterschreiben. Und von daher glaube ich, wäre es vielleicht nicht ganz dumm, wirklich einen dritten Vorstand zu haben.
Ja, also wie gesagt, ich denke mal, schaden kann es nichts, aber es müsste halt das genaue Aufgabengebiet mal zugeschnitten werden und auch öffentlich gemacht vielleicht.
Ja, das sind ja Dinge, die dann wahrscheinlich mit Sicherheit auch bei der nächsten Mitgliederversammlung dann die Mitglieder einladen, da entsprechende Fragen dann zu stellen.
Davon gehe ich aus.
Das wären dann wenigstens mal sinnvolle Fragen.
Aber voll geil.
Oh Gott, ich habe gerade so Flashbacks. Ja, Samstag geht es dann also weiter im Max-Morlock-Stadion. Der Tabellenführer vom Millerntor gibt sich die Ehre. Und tags drauf spielen dann die Clubfrauen, haben wir auch schon angesprochen, an gleicher Stelle gegen den SC Freiburg. Männer wie Frauen brauchen in dieser Hinsicht jegliche Unterstützung, von daher komme zuhauf in unser Achteck. Ob es dann erfolgreich war, darüber sprechen wir dann in der kommenden Woche. Für heute soll es das jetzt gewesen sein. Ich bedanke mich bei meinem Gast Simon Strauß für seine Analyse, für seine Zeit und den wie immer kurzweiligen Talk. Vielen Dank, Simon.
Ja, sehr gerne.
Total beglückt findet ihr wie immer bei X, wobei ich mir echt im Moment schwer überlegen muss, ob wir da nicht irgendwas verändern. Bei Facebook, bei Instagram und Blue Sky. Und wer uns da noch nicht folgt, der darf das sehr gerne tun. Wir freuen uns ebenso über Likes und euer Feedback. Dazu dürft ihr Total Beglückt bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Damit verabschieden wir uns für heute. Bleibt stabil, haltet Nazis raus aus den Stadien und bis zum nächsten Mal hier bei Total Beglückt auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.